für den heutigen Sonntag ist uns der Predigttext aus der Offenbarung gegeben, aus dem 3. Kapitel, die Verse 7 bis 13, wo es um die gesegnete Gemeinde Philadelphia geht, die in der Bereitschaft auf das Kommen ihres Herrn steht und in der Bereitschaft auch durch die Zeit, durch seinen Geist geleitet zu werden. Im Advent sollen wir ja und dürfen wir ja in dieser Hoffnung auf das Wiederkommen Jesu stehen. Sollen wir auch zubereitet sein, ihm freudig entgegenzugehen, nicht notgedrungen, sondern freudig und mit großer Dankbarkeit. Darum redet Gott in Jesus Christus auch vom Himmel her zu seiner Gemeinde. Und das sind die Sendschreiben, die Johannes empfing, als Jesus vom Himmel her den Gläubigen Zuspruch, Ermahnung und Wegweisung geben wollte. Es heißt dort, dem Engel der Gemeinde in Philadelphia schreibe, das sagt der Heilige, der Wahrhaftige, der da hat den Schlüssel Davids, der auftut und niemand schließt zu, der zuschließt und niemand tut auf. Ich kenne deine Werke. Siehe, ich habe vor dir eine Tür aufgetan und niemand kann sie zuschließen, denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und hast meinen Namen nicht verleugnet. Siehe, ich werde schicken einige aus der Synagoge des Satans, die sagen, sie seien Juden und sind's nicht, sondern lügen. Siehe, ich will sie dazu bringen, dass sie kommen sollen und zu deinen Füßen niederfallen und erkennen, dass ich dich geliebt habe. Weil du mein Wort von der Geduld bewahrt hast, will auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die kommen wird über den ganzen Weltkreis, zu versuchen, die auf Erden wohnen. Siehe, ich komme bald. Halte, was du hast, dass niemand deine Krone nehme. Wer überwindet, den will ich machen zum Pfeiler in dem Tempel meines Gottes, und er soll nicht mehr hinausgehen, und ich will auf ihn schreiben den Namen meines Gottes und den Namen des neuen Jerusalem, der Stadt meines Gottes, die vom Himmel herniederkommt, von meinem Gott, und meinen Namen, den neuen. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Das Leben, liebe Geschwister und Freunde, im Advent ist das Leben der Erwartung. Jesus Christus kommt wieder. Er hat es zugesagt. Er wird es auch tun. Advent ist der Inhalt dieser Hoffnung. Und wenn wir heute schon im Blick auf Weihnachten, den zweiten Advent, begehen, dann soll diese lebendige Hoffnung auf das abermalige Kommen unseres Herrn gesteigert sein und immer größer werden. Die traditionellen Adventslichter auf dem Adventskranz, und wir hörten ja einen Bericht über die Entstehung des Adventskranzes bei unserem Gemeinschaftsnachmittag, sie deuten auf das Geschehen hin, dass Jesus Christus in Niedrigkeit zunächst in unsere Welt kam, um uns zu erlösen von der Last der Sünde. Advent, Ankunft, der Erlöser kommt, er befreit uns. Aber wir leben jetzt in dem Advent seines Wiederkommens. Und die gleiche Freude, die unser Herz bewegte oder das Herz auch derer bewegte, die das erste Kommen Jesu hautnah miterlebten, soll auch in uns pulsieren im Blick auf sein Wiederkommen. Wir lesen ja in der Schrift im Lukas-Evangelium, da gab es einige Menschen, die warteten regelrecht Tag und Nacht auf den Erlöser. Ob das der Simeon war oder die Frau, die Propheten, Hanna. Sie warteten und sie ersehnten auch dieses Kommen des Erlösers. Und als er endlich da war, waren sie nicht mehr zu halten. Sie mussten diese freudige Botschaft verkündigen. Der Erlöser ist geboren. Und wir lesen auch im Lukas-Evangelium, dass sie allerdings die Verkündigung nur bei denen anbringen konnten, die auch darauf gewartet haben. Die auf die Erlösung warteten. Denen teilten sie das mit. Den anderen, da waren die Ohren verschlossen. Darum sagt der erhöhte Herr auch zu der Gemeinde, wer Ohren hat, offene, der höre hin. Der lasse sich diese Botschaft zu Herzen gehen. Viele waren da, die hatten zwar leibliche Ohren, aber für die Botschaft, dass der Erlöser gekommen war, hatten sie kein Ohr. Sie waren mit sich selbst so beschäftigt. Menschen leben im Advent in der Freude, dass Jesus Christus kommt. Und mit Recht betonen wir als Gläubige, dass noch etwas Schönes vor uns liegt, das Beste noch vor uns liegt, nämlich, dass wir Jesus sehen in seiner Schönheit. In den Sendschreiben, und es sind ja 7 an der Zahl, werden Gemeindeformen angesprochen, die es im wiederholten Male in dieser Zeit gab und geben kann, bis zum heutigen Tag. 2 von den Gemeinden werden von dem Himmel her, vom erhöhten Herrn, nicht getadelt. Die anderen bekommen einen Bußruf, dass sie umkehren sollen. Sie sind nicht mehr auf dem Weg, den Jesus bereitet hat. Diese beiden Gemeinden, die kein Tadel bekommen haben, waren Smyrna und Philadelphia, von der wir gerade lasen. Smyrna wurde nicht getadelt, weil diese Gemeinde in der Entschiedenheit stand für ihren Heiland. Sie hatte nur die Wahl, entweder oder. Es war nämlich eine Gemeindeform unter der Verfolgung. Und die Verfolgung, die sagte an, entweder du bist ganz entschieden für Jesus, dann wirst du ausgegrenzt, oder du machst mit uns mit. Dazwischen gibt es nichts. Und diese Gemeinde entschied sich, ganz für Jesus zu sein. Darum gibt es da keinen Tadel. Und die Gemeinde zu Philadelphia, sie ließ die göttliche Liebe unter sich pulsieren. Und sie hing von ganzem Herzen an der Führung ihres Heilandes. Darum gab es auch keinen Tadel bei dieser Gemeinde. Im Gegenteil, es wurde gesagt, was dieser Gemeindeform alles zugesagt ist und verheißen ist und geschenkt ist. Bei den anderen 5 Gemeinden vom Himmel her beurteilt, musste die Aufforderung Buße, Umkehr gegeben werden, damit sie wieder zum innigen, festen Glauben an den Erlöser kommen könnten. Bei der Gemeinde zu Ephesus sagt zum Beispiel der Herr, ihr seid zwar fleißig, aber eins habt ihr verlassen. Ihr liebt mich nicht wie am ersten Tag. Ihr habt die erste Liebe vergessen. Ihr seid wieder zur Eigenliebe zurückgekehrt, zu euren Möglichkeiten. Zu der anderen Gemeinde in Pergamus sagt der Herr, ihr lebt schon wieder leider im Kompromiss mit dem Geist dieser Welt. Auch ihr seid nicht in der Adventsbereitschaft auf mein Wiederkommen. Tut Buße, kehrt um. Auf der einen Seite wollt ihr mir dienen, aber ihr passt euch auch dem Weltgeist an. Zu der dritten Gemeinde in Thyatira sagte der Herr, da ist es nun wieder noch schlimmer geworden. Ihr seid sogar dem Götzendienst wieder anheimgefallen und vielerlei Entgleisungen in eurem Leben sind entstanden. Man beugt sich wieder vor Figuren, betet sie an und macht vieles, was mit dem lebendigen Gott gar nichts zu tun hat. Auch ihr seid keine Menschen im Advent. Ihr seid nicht bereit auf meine Wiederkunft. Und der Gemeinde zu Sardes wurde vom erhöhten Herr gesagt, ihr seid eingeschlafen. Ihr habt zwar den Glauben bekannt an mich, aber ihr seid müde geworden. Ihr schlaft, es bewegt sich gar nichts mehr, ihr seid tot. Ihr seid mit eurer Tradition zufrieden. Ja, was habt ihr alles in eurem christlichen Leben? Taufe, Konfirmation, Abendmahl, Trauung und vielleicht auch die christliche Beerdigung. Ihr seid eingeschlafen. Ihr seid auch nicht bereit auf meine Wiederkunft, wollte der Herr sagen. Und bei der Gemeinde zu Laodicea sprach der erhöhte Herr über Johannes zu dieser Gemeinde und sagt, ihr seid ja nun gänzlich abgewichen. Ihr tut so, als ob ihr meinen Zuspruch überhaupt nicht mehr braucht. Ihr tut so, als ob ihr alles habt. Ihr macht alles selbst. Denn ihr sagt ja, wir bedürfen nichts mehr. Wir haben alles. Wir können alles. Wir brauchen keine weitere Gnadenerweisung. Und da sagt der Herr, ihr müsst auch Buße tun, umkehren. Das ist die einzige Möglichkeit, dass ihr wieder Adventsmenschen werdet. Jesus Christus sucht eine Gemeindeform, die ihm freudig erwartet. Freudig. Die eine innere Spannung in sich trägt. Wann kommt er wohl bald? Wann kommt er? Wir möchten ihm entgegengehen. Eine Gemeinde, die diesen seinen Namen auch freudig verkündet. Es ist in keinem anderen Heil, ist kein anderer Name da, in dem ein Mensch selig werden kann. Diese freudige Verkündigung in dieser Welt. Wir merken, dass wir es manchmal schwer damit haben, dass wir mit uns so viel zu tun haben und diese freudige Verkündigung gar nicht so da ist. Vielleicht ist noch die Beschimpfung da, dass wir der Welt Vorwürfe machen, wie schlecht sie ist. Das kriegen wir noch gerade so hin. Aber freudige Einladung zu dem Heiland, der alles gut macht und zum Besten macht, der alle liebt, ist das noch in unserem Herzen? Jesus Christus schaut herab auf seine Gemeinde. Er hat sie nicht vergessen, wiewohl er in der himmlischen Höhe sitzt. Er bekundete ja auch, als er vor dem hohen Priester Israel stand, der ihn nun befragte, wer er sei, ob er der Sohn Gottes ist, und er dann bezeugte, dass er es ist, sagte er, ihr werdet das so sehen. Ihr werdet den Menschen Sohn sehen zur Rechten Gottes des Vaters sitzen. Und, sagt er zugleich, und er wird wiederkommen. Werdet ihr auch sehen. Beides. Ich werde auffahren zum himmlischen Vater. Und ich komme wieder in den Wolken des Himmels. Diese Freude sollte ausgebreitet werden. Viele Menschen haben sie aufgenommen. Wie steht es da mit uns? Das ist Advent. Ich komme wieder, sagt Jesus. Der erste christliche Märtyrer Stephanus hat das auch kurz vor seinem Tode, er wurde gesteinigt, bezeugt. Im Heiligen Geist sah er den Himmel offen und sagt, ich sehe den Menschensohn zur Rechten Gottes. Ich sehe ihn. Es ist der, der gesagt hat, er kommt auch wieder. Und der Apostel Paulus bezeugt in seinen Briefen immer wieder aufs Neue und sagt, er ist der, der auferweckt ist von den Toten und sitzt zur Rechten Gottes und vertritt uns. Auch in dem Brief an die Hebräer steht es wiederholt, dass er unsere Schulden getragen hat. Er hat uns versöhnt mit dem Vater und nun sitzt er zur Rechten Gottes. Er hat sich gesetzt zur Rechten des Vaters. Und Petrus sowie alle Apostel sprachen davon, er ist da, er segnet euch vom Himmel her, er erkennt euch, er weiß, wo ihr steht, wer ihr seid. Er kümmert sich vom Himmel her um euch. Petrus schreibt auch, dass Jesus zur Rechten Gottes sitzt, er ist aufgefahren gen Himmel, und alles muss ihm untertan sein. Aus dieser himmlischen Höhe sprach der Herr mit Johannes. Er sprach mit ihm von den zukünftigen Dingen und von den möglichen Zuständen, die in der gläubigen Gemeinde durch die Zeit stattfinden können. Wie kann Gemeinde sich entwickeln und aussehen? Wie können Christen in der jeweiligen Zeit sich wandeln? Darum sind diese Sendschreiben gegeben. Schaut, so kann es aussehen. Ich suche aber die Gemeinde wie zu Philadelphia. Philadelphia, eine Gemeinde durchsetzt und durchzogen von der Liebe Gottes. Da ist ein gegenseitiges Annehmen und Ergänzen in Herzensfreude. Philadelphia heißt ja Bruderliebe. Denn Christen sollen auch in schweren Zeiten geistiger und körperlicher Verfolgung zusammenstehen. Bruderliebe. Bei der Wiederkunft Jesu möchte er keine zerrissene oder schlafende Gemeinde vorfinden, sondern eine solche, die das lebendige Zeugnis des Lebens aus Gott in sich trägt und in die Welt trägt. Selbst im Leiden, in dunklen Zeiten, und wir erleben ja, dass die Tage jetzt immer kürzer werden, die Nächte immer länger, soll diese Freudigkeit im Advent bei uns bleiben. Jesus sagt ja. Ihr sollt leben. Und ich habe von dem Liederdichter, wir haben hier so ein Lied in unserem Liederbuch von dem Philipp Friedrich Hiller, der diese Erwartung auch ausdrückte und sagt, wir warten doch dein, o Gottes Sohn, und lieben dein Erscheinen. Wir wissen dich auf deinem Thron und wir nennen uns hier auf Erden die Deinen. Wer an dich glaubt, der erhebt sein Haupt und sieht dir entgegen. Denn du kommst uns ja zum Segen, zum Guten, zum Besten. Hat dieser Philipp Friedrich Hiller immer nur gute Tage gehabt oder konnte er so ein Loblied und so eine Freude ausdrücken, auch in schweren Tagen? Wenn man ein wenig in seine Biografie reinschaut, dann liest man Folgendes, dass er einen schweren Lebensweg als junger Mensch hatte und schon im zweiten Lebensjahr verlor er seinen Vater, ist also vaterlos aufgewachsen und später hatte er viele Sorgen als Familienvater und Vater von 7 Kindern. Er wusste manchmal nicht, wie er sie ernähren sollte. Er war ja Pastor auch einer Gemeinde. Und im 52. Lebensjahr, da traf ihn solche Heimsuchung, dass er seine klangvolle Stimme verlor. Er musste sogar das Predigen aufgeben. Er konnte nur noch im ganz engen Kreis die Botschaft weiter sagen. Er musste das Pfarramt dem Vikar überlassen. Aber in dieser Zeit der unfreiwilligen Muße, die 15 Jahre andauerte, fing er an, für jeden Tag des Jahres aufgrund eines Schriftwortes ein Lied zu dichten, und zwar in einer doppelten Reihe im Ganzen 732 kleine Oden, wie er diese Gesänge nannte. Und das Merkwürdige dabei ist, dass der schwer geprüfte Mann im Feuerofen des Elends immer Loblieder anstimmte. Die Freude auf die Begegnung mit seinem Herrn konnte dadurch nicht geschmälert werden. Er selber schrieb dazu: Ich vermeinte, dass wir an solchen Liedern, also mit Lob und Dank und Erwartung auf das Wiederkommen des Herrn, die von Gottes Lobe handeln, keinen Überfluss haben. Denn da unsere gottseligen Alten in ihren Liedern gemeintlich ein Gloria und Halleluja angehängt, so haben es die Neueren gar sparsam getan. Ich wollte also in diesem Stück einen Versuch machen, ob der Herr gebe, dass ich den Kindern Gottes eine geringe Beihilfe leisten möchte, wieder zu loben und zu danken. Und dieser Versuch ist ihm auch gelungen. Er hat viele, viele Lieder geschrieben, trotz seines Elends. Mitten aus dem Elend heraus freute er sich aber auf die Wiederkunft seines Herrn. Wir warten dein, o Gottes Sohn, und wir lieben dein Erscheinen. Verstehen wir auch diese Worte, die Jesus über die Gemeinde zu Philadelphia sagte? Er gab ihnen Gewissheit im Advent. Und welche Gewissheit sprach er ihnen zu in unserem Text? Ich bin der Heilige. Ich bin der Wahrhaftige. Und ich bin der Vollmächtige. Bleibt also in der Freude. Ich bin der Reine, ich bin der Heilige, das soll doch bedeuten, Jesus Christus ist in keiner Weise geschwächt, so wie wir Menschen durch Sünde. Wir fühlen uns manchmal matt, müde und schwach, weil unser Körper geprägt ist vom Zustand der Sünde. Aber Jesus Christus sagt, ich bin der Heilige, ich bin ungeschwächt und ich kann handeln. In jeder Situation zum Guten hin. Ich bin auch der Wahrhaftige, sagt er zu dieser Gemeinde. Bleibt bei dieser Erkenntnis. Das heißt, was ich sage, das tue ich auch. So wie es im Propheten Jesaja steht, wie ich's gesagt habe, so lasse ich's kommen. Was ich geplant habe, das tue ich auch. Ein ermutigendes Wort für die Gemeinde zu Philadelphia. Bleibt in der Liebe zu mir und untereinander und verlasst euch darauf, dass jedes Wort, das ich euch gesagt habe, stimmt. Verlassen wir uns noch darauf, auf Gottes Wort? Oder deuteln wir es um, wie es ja in unseren Tagen geschieht? Ach, das muss man anders sehen, das muss man anders deuten. Heute passt das nicht mehr so, wie es geschrieben steht. Wir müssen da etwas hineininterpretieren. Aber Jesus sagt, nein, ich bin der Wahrhaftige. Das, was ich gesagt habe, das tue ich auch. Verlass dich doch darauf. Und ich bin der Vollmächtige. Ich habe die Schlüssel, David, sagt er. Ich habe die Schlüsselgewalt. Du kannst keine Tür öffnen. Musst du auch nicht. Verlass dich auf mich. Wenn ich eine Tür öffne, sagt der Herr, bleibt die offen. Keiner kann sie zuschlagen, auch nicht der Sturm, so von den letzten Tagen, wo manche Haustüre sehr zugeschlagen ist. Aber die Türen, die Gott öffnet, die bleiben offen. Kann kein Mensch zuschließen. Allerdings, wo er zuschließt, das bleibt auch zu. Kann keiner öffnen. Er sagt nicht zu der Gemeinde, du musst die Tür öffnen. Oder die Tür schließen, sondern ich habe die Gewalt. Ich schließe die Tür auf für dein Leben. Und ich schließe das zu, was dir schadet. Und niemand wird das ändern. Deswegen bleib bei mir. Ich bin der Vollmächtige. Denn das sagt der, der da den Schlüssel Davids hat, der auftut, niemand schließt zu, der zuschließt und niemand tut auf. Die Tür, die er dir und mir aufschließt, wird von niemand versperrt werden. Du hast einen Freiraum des Lebens mit Christus, wenn du diese Tür immer wieder durchschreitest. Hier verstehen wir vielleicht in dem Zusammenhang auch besser, was wir auswendig gelernt haben, dem Psalm 23. Und ob ich wandert im finstern Tal, oder ist die Tür zu? Nein, fürchte ich kein Unglück, die Tür bleibt offen, denn du bist bei mir. Du führst mich dadurch, denn Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Die Tür bleibt offen und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Die Tür ist offen. Das ist der Zuspruch des Herrn vom Himmel her für die Gemeinde auf Erden, die Adventsgemeinde. Wenn Jesus sagt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden und ich bin bei euch alle Tage, dann stimmt das. Die Tür ist offen. Diese Gemeinde zu Philadelphia soll uns ein Vorbild sein. Eine Form, die Jesus sucht in jeder Gemeinde, in jedem einzelnen Herzen des Gläubigen. Wir sollen Adventsmenschen sein, die in beständiger Liebe Gottes stehen, zu ihm und zu dem Nächsten. Darum spricht der Herr, ich weiß deine Werke. Ich weiß es und das ist so beruhigend, dass Gott weiß, was ich brauche. Er weiß, was du brauchst. Wenn du im Advent fröhlich sein willst, dann glaube ihm, dass er weiß, was dir Not ist und er will es dir geben. Ich weiß deine Werke. Ich kenne doch deine Lebensumstände. Ist mir doch nicht verborgen. Ich weiß, dass du oft alleine stehst in der Welt, vielleicht am Arbeitsplatz, nicht einen Mitgläubigen hast, das weiß ich doch. Ich weiß auch, dass du vielleicht in der Ehe der einzige Gläubige bist, dein Mann oder deine Frau nicht gläubig sind, das weiß ich doch. Ich kenne doch dich und deine Werke. Ich weiß auch um deine Krankheitsnöte, kenne ich. Schon bevor sie dich erreicht haben, kannte ich sie. Ich weiß auch, wie es dir finanziell geht. Das weiß ich doch. Ich weiß deine Werke. Ich weiß alle Dinge über dich. Und du kannst mir vertrauen. Ich weiß aber auch, sagt der Herr, dass du dankbar bist, dass du erlöst bist, dass du ein Kind Gottes bist. Das weiß ich doch auch. Ich weiß, dass du Gutes tust, dass du den Hungrigen speist, den Kranken besuchst, den Nackten kleidest und den Obdachlosen beherbergst. Das weiß ich doch. Ich weiß doch alle Dinge über dich. Und das macht die Gemeinde ruhig zu Philadelphia. Das soll uns auch ruhig machen. Ja, der Herr weiß doch alles. Ja, ich habe dir gegeben eine offene Tür. Gerade in der Adventszeit, in der wir ja so viele negative Situationen und Nachrichten vernehmen, Unglücke, Stürme, Ungewöhnliches in dieser Welt, da soll uns der Blick durch die offene Tür immer trösten. Wir wissen ja zu Weihnachten, wenn die Mutter vielleicht die Tür zu dem Weihnachtszimmer ein wenig offen gelassen hat, stehen die Kinder schon davor und lugen durch. Sie möchten die Freude sehen, das Schöne, das Licht. Und wir dürfen auch durch diese offene Tür immer wieder gen Himmel schauen und sehen, Jesus sitzt auf dem Thron, er sorgt für mich, er betet für mich. Und in der offenen Tür erkennen wir dann auch Folgendes, dass der Herr sagt, weißt du, du musst gar nicht stark sein. Ich freue mich darüber, dass du schwach bist. Das dürfen wir unter den Menschen nicht. Einer verlangt von dem anderen, dass er stark ist. Aber Jesus sagt, ich weiß, du bist schwach. Und das muss gar nicht geändert werden, weil ich nämlich die Tür öffne zum Leben. Ich bin die Tür. Du hast eine kleine Kraft, Aber du hast auch mein Wort bewahrt. Du hast meinen Namen nicht verleugnet. Jesus macht uns keinen Vorwurf daraus, dass wir eine kleine Kraft haben, sondern es ist gut so, dass wir ihn handeln lassen in unserem Leben. Adventsmensch heißt, ich verlasse mich auf die Führung des Herrn. Paulus hatte das auch erkennen müssen, und das sagen wir uns auch zum Zeugnis. Er war ja ein gläubiger Mann, aber ein sehr kräftiger. Er hatte eine große Kraft. Aber mit dieser großen Kraft richtete er viel Schaden an. Er verfolgte die, die Jesus aufgenommen haben. Und erst als er dann diesem Heiland begegnete, war er willig, schwach zu werden. Schwach zu werden und sagt dann im Korintherbrief, jetzt rühme ich mich am liebsten meiner Schwachheit, denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Ich will lieber, dass Jesus stark ist bei mir. Da wurde er so ganz klein und ließ sich führen. Aus dieser Haltung im Adventsleben entsteht auch viel Frucht des Glaubens. Jesus spricht zu dieser gesegneten Gemeinde Philadelphia: Ich werde sogar etwas tun, was du nicht für möglich hältst. Es werden einige aus der Synagoge des Satans zu dir gesandt werden, die eigentlich dich kaputt machen wollen. Und was wird geschehen? Die werden niederfallen und sagen, Jesus ist mit euch. Ihr werdet ein Zeugnis geben können, was andere überwältigt. Sie kommen nicht zum Vollzug des Bösen. So haben wir gelesen, siehe, ich werde schicken einige aus der Synagoge des Satans, die sagen, sie seien Juden, sind's nicht, sondern lügen. Siehe, ich will sie dazu bringen, dass sie kommen sollen und zu deinen Füßen niederfallen und erkennen, dass ich dich geliebt habe. Diese Gemeinde wird uns vorgestellt als eine Gesegnete, die auch den Zeugendienst in dieser Welt vollmächtig ausführen kann. Sie hat eine kleine Kraft. Aber sie hält sich fest am Worte Gottes, zweifelt nicht und bekennt sich einseitig zu dem Erlöser. Die Pforten der Hölle werden solche Gemeinde nicht überwinden. Jesus Christus kann auch dich und mich bewahren vor den verführerischen Kräften, vor den Kräften, die aus der Synagoge des Satans kommen. Und wir haben solche Kräfte auch in unseren Zeiten, die das Evangelium verkehren wollen, die es anders darstellen wollen, als es uns gegeben ist. Aber wir werden ihnen nicht anheimfallen, wenn wir in unserer kleinen Kraft bleiben, aber mit der Zuwendung der starken Kraft des Herrn. Siehe, ich komme bald, spricht der Herr. Dieses baldige Kommen wird uns auch heute in wunderbarer Weise angezeigt an diesem Endzeitzeichen der Sammlung des Volkes Israel. Es erfüllt sich einfach dieses Wort Gottes, was er gesagt hat, dass nach langer Zeit er sein Volk aus allen Nationen wieder sammeln wird, und zwar in dem Land der Väter, und sie werden darin sicher wohnen. Oder im Propheten Jesaja: Ich habe doch nur einen kleinen Augenblick dich verlassen, aber mit großer Barmherzigkeit will ich dich wieder sammeln. Ja, siehe, ich komme bald. Israel wird auch diesen Messias erkennen und annehmen. Es wird ein großes Adventserleben geben. Aber wir sollen auch in dieser Freude bereits jetzt schon stehen. Glaubenstreue in der Adventszeit wird belohnt. Zu den Treuen spricht der Herr: Wer überwindet, den will ich machen zum Pfeiler in dem Tempel meines Gottes. Er soll nicht mehr hinausgehen, und ich will auf ihn schreiben den Namen meines Gottes und den Namen des neuen Jerusalem, der Stadt meines Gottes, die vom Himmel her niederkommt, und meinen Namen, den neuen. Das bedeutet doch, wer in der Hingabe an den Herrn und sein Werk bleibt, in seiner Liebe lebt, der wird mit den allerherrlichsten Zeichen beschrieben und Namen versehen. Der Name Gottes wird auf euch geschrieben. Das heißt, es ist das öffentliche Zeugnis, zu wem ihr gehört. Ihr gehört zu Gott. Ihr gehört nicht einem Menschen. Ihr gehört nicht irgendeinem Geist. Ihr gehört zu Gott, den Namen meines Gottes. Und den Namen der Stadt Jerusalem. Das heißt, es wird beschrieben, wo du hingehörst, wo dein Zuhause ist. Das wird festgeschrieben. Und meinen Namen, sagt der Herr Jesus. Was bedeutet das? Mein Name birgt für Erbe. Alles, was mir gehört, gehört dir dann auch. Das schreibe ich alles auf deine Stirn. Du gehörst Gott. Du hast eine Wohnung in Jerusalem. Du erbst alles, was ich dir erworben hat, spricht der Herr. Diese offene Tür im Advent soll jedem gegeben werden. Jesus spricht: Ich bin die Tür. Ich bin die Tür. Gehe durch mich ein. Komm zu mir. Dann werden wir auch gemeinsam und jeder einzeln zustimmen können mit dem Lied von Friedrich Hiller und sagen: Tatsächlich, wir gehören zu denen, die auf dich warten. Wir lieben sogar dein Erscheinen. Das wollen wir nicht so nebenbei hinnehmen, sondern wir lieben es, wir erwarten es. Wir wissen, dass du noch auf dem Thron sitzt. Und wir glauben, dass du wiederkommst. Du kommst uns ja nicht zum Gericht, sondern zum Segen kommst du uns. Und dann hat er, der Friedrich Hiller, geschrieben in dem letzten Vers: Wir warten dein. Du hast ja unser Herz schon hingenommen. Du bist uns zwar im Geiste nah, doch sollst du sichtbar kommen. Da willst uns du bei dir auch Ruhe, bei dir auch Freude geben, bei dir ein herrlich Leben. Pass auf, dass niemand diese Krone des Lebens von dir nimmt. Ich habe noch diesbezüglich, und das will ich zum Schluss sagen, von dem gesegneten Erweckungsprediger Spurgeon gelesen, dass er sagt: Ja, das ist gut, wenn ich diese Offenbarung Johannes lese und die Sendschreiben lese. Das ist gut, aber viel lieber möchte ich das, was beschrieben wird, erleben. Lesen ist schon mal ganz gut, kann man sich auch freuen. Und er sagt, ihr erinnert euch ja auch des Vorgangs in dem Buch von Bunyan, in der Pilgerreise, wo in der Allegorie die Barmherzigkeit im Schlafe lächelt und Christine fragt, was sie zum Lächeln veranlasst habe. Barmherzigkeit erwidert, dass sie ein schönes Gesicht gehabt habe. Reicht es nicht aus, im Schlaf einfach zu lächeln, sich einfach kindlich zu freuen, dass Jesus wiederkommt? Ist doch schon mal viel wert, nicht? Nein, sagt er, wir wollen mehr. Wir wollen ihn sehen, wie er ist. Wir wollen ihm freudig entgegengehen. Das ist unsere Freude. Nicht nur das Wissen darum, dass er kommt, sondern die Sehnsucht, dass er wiederkommt. Wir möchten ihn sehen, den König in seiner Schöne. Halte, was du hast, dass niemand deine Krone nehme. Sei ein Adventsmann, Mensch. Und Jesus setzt hinzu, wer das hören kann, der höre, was der Geist der Gemeinden sagt. Und jeder darf zu diesem Jesus kommen, darf diese Tür des Heilands erkennen und durchschreiten und ewiges Leben haben und mitten in der Dunkelheit diese Adventshoffnung in sich verspüren und täglich bereit sein, den König zu sehen. Das möge der Herr uns ganz neu ins Herz geben.